Einen wunderschönen guten Morgen allen Hörern draußen. Wir sind hier drinnen, wir haben Präsenzgottesdienst. Ach, wie war das doch damals schlimm, als wir Covid hatten und konnten nicht zusammenkommen, gell? Ich finde es toll, wenn wir heute uns wieder treffen können. Das ist eine richtige Freude und wie schnell wir die Zeit schon wieder vergessen haben, nicht? Ist das nicht so? Man kehrt schon wieder so zur Normalität zurück, die ja eigentlich keine Normalität mehr ist. Da hat sich vieles verändert dadurch. Und deshalb danken wir dem Herrn, dass wir wieder normal sagen dürfen, aber was ist bei Christen normal? Das ist ja auch wieder eine Frage, nicht? Darüber können wir lange philosophieren, aber das ist heute nicht das Thema. Ich werde heute ganz eingangs nur über das Thema vom 7. Oktober diesen letzten Jahres sprechen. Und da wissen wir alle, was da passiert ist und dass vermutlich auch aufgrund dieser Katastrophe, viele Politiker und Militärs wohl ausgetauscht werden. Und das größte Versäumnis, das es dort gab, ist, dass Israel ein Wächtersystem hat, das versagt hat. Die Wächter haben versagt. Und die Warnungen, die die Wächter nämlich gegeben haben, sind missachtet worden. Das heißt, das System hat versagt, weil die Wächter zwar da waren, aber sie sind nicht richtig eingeschätzt worden. Und diese Fehleinschätzung, die hat in den Wochen vor dem Terrorüberfall meldeten die Israels Wächter ständig Sicherheitskameras entlang des Zaunes, die alle kontrollierten und die sie im Blick haben. Da haben sie zahlreiche Beobachtungen gehabt, die diesen bevorstehenden Angriff also schon fast vorausgesehen haben, und die haben darauf hingewiesen und die Warnungen wurden ignoriert. Das ist also unverständlich. Das hat es noch nie gegeben, dass Israel so versagt. Die haben den besten Geheimdienst und wenn irgendwo auf der Welt was ist, die haben als Erste wissen die davon und teilen es anderen mit. Und manchmal sind es unsere hochnäsigen Leute, die dann, sage ich mal einfach so, die denn das, was aus Israel kommt, gar nicht ernst nehmen und dann hinterher sagen, wir hatten euch ja schon gewarnt. Aber jetzt hat es sie selbst getroffen und die hochrangigen Offiziere, die waren einfach der Meinung, dass es die Hamas niemals wagen würde, die Grenzzäune zu durchbrechen. Und diese Fehleinschätzung, die hat fast 1500 Menschenleben bis heute wohl das Leben gekostet. Katastrophe. Damit dieser geschichtliche jetzt schon Tatbestand. Und die Vorbilder für unsere Kirche, die ist immer schon aus Israel gekommen, und Conny liest uns jetzt den 1. Korinther 10, Vers 11 vor, der von Paulus geschrieben ist.
Aus dem, was mit unseren Vorfahren geschah, sollen wir eine Lehre ziehen. Die Schrift berichtet davon, um uns zu warnen, uns, die wir am Ende der Zeit leben.
Ja, Ende der Zeit, wissen wir alle, was das heißt. Ende der Zeit heißt, dass die Entrückung da ist, aber auch eigentlich noch weiter geführt. Wir leben in den letzten Tagen. Das müssen wir uns immer wieder bewusst sein. Und das ist eigentlich ein Privileg, aber auch eine große Last, die auf uns liegt, weil nämlich gerade da etwas passiert, wozu wir gleich kommen. Die Ereignisse in Israel im letzten Jahr, in den letzten drei Monaten oder vor drei Monaten im letzten Jahr, sind eine ernüchternde Lektion für die Kirche und für die Gläubigen. Darüber müssen wir einfach nachdenken. Und der Wächter, der spielt auch im Wort Gottes eine zentrale Rolle. Und jetzt liest uns die Conny etwas vor über die Propheten, die schon beim Volk Israel die Wächter des Volkes waren. In Hesekiel 3, Vers 17 steht es.
Du Menschenkind, ich habe dich zum Wächter gesetzt über das Haus Israel. Du wirst aus meinem Munde das Wort hören und sollst sie in meinem Namen warnen.
Das haben sie immer gemacht, bloß die Propheten sind ja auch nicht ernst genommen worden. Sie sind verlacht worden und manchmal sogar getötet worden. Man hat einfach ihnen das nicht abgenommen, genau wie es jetzt passiert ist. Man hat einfach sie nicht ernst genommen, weil es einfach nicht in die Gehirne reingeht, dass sowas passieren könnte. Das hat man einfach nicht im Plan gehabt. Was ist denn nun die Aufgabe des Wächters? Ja, Wache zu halten. Oft sitzen sie auf einem Turm oder auf einer Mauer. Und ich habe heute ein Foto mitgebracht von einem Turm, wo Wächter drauf sitzen an der Grenze. Das haben wir hier am Pult aufgehängt. Und das ist ein altertümlicher Turm, wo auch damals schon Wächter gesessen haben. Wächter hat es gegeben, die auf Könige aufgepasst haben. Und da haben wir einen kurzen Vers von 1. Samuel 14, Vers 16.
Und die Wächter Sauls zu Gibea in Benjamin sahen, wie das Getümmel der Philister hin und her wogte.
Da haben sie schon gesehen, dass da was passiert. Also die Wächter haben aufgepasst und Saul hat sie auch bewusst aufgestellt. Das war die Wächter für den König. Dann haben wir die Wächter in einer Stadt. Das lesen wir nicht vor, das ist im Hohelied. Da sucht Salomo Jesus, die Braut sucht er und er findet sie nicht. Er wacht nachts auf und geht in die Stadt und was er in der Stadt findet, ist nicht Jesus und die Braut, sondern die Wächter, die in der Stadt sind. Also er hatte damals auch schon, es hat in der Stadt Wächter gegeben. Wir wissen das alle, das Tor wurde nachts geschlossen und es ist nur das Nadelöhr offen gewesen, wo die Kamele abgeladen sind. Kennt ihr alle die Bibelstelle, wo jeder sagt, er geht einen Kamel durch ein Nadelöhr, was jeder sagt, kann ja gar nicht gehen. Aber das ist das Tor gemeint, was also zur Wache für Jerusalem diente. Und dann gibt es noch eine Wache über ein Feld oder über das Feld. Das finden wir in Jesaja 56, Vers 9 und 10.
Ihr Tiere alle auf dem Felde, kommt und fresst, ihr Tiere alle im Walde. Alle ihre Wächter sind blind, sie wissen alle nichts. Stumme Hunde sind sie, die nicht bellen können. Sie liegen und jappen und schlafen gerne.
Interessant, gell? Jappen, das ist eigentlich so ein norddeutscher Ausdruck, nicht? Das ist der Jappen. Ist ja, da sind auch schon Wächter, die nicht funktionieren, merkt ihr das? Und dann gibt es eben eigentlich die Arbeitszeit für Wächter. Die sind meistens nachts. Und das finden wir im Psalm 127, Vers 1. Psalm 127, Vers 1.
Wenn der Herr nicht das Haus baut, so arbeiten umsonst die daran bauen. Wenn der Herr nicht die Stadt behütet, so wacht der Wächter umsonst.
Also wir brauchen Wächter und die Verbindung zu Gott. Gott muss mit dabei sein, Gott muss einbezogen sein. Und da kommen wir ja noch hin, das werden wir ja noch erfahren. Und es ist alarmierend, wie viele wohlhabende westliche Kirchen das Amt des Wächters überhaupt vernachlässigen. Und teilweise ist er überhaupt nicht vorhanden, der Wächter, der prophetische Wächter, nicht der für die Haustür. Und wenn wir heute in Israel uns umsehen, dann haben wir, hebräisch heißt das, der Wächter Shomrim. Dann schauen wir auf das tägliche Leben in Israel. Da stehen vor Gemeinden, vor Supermärkten, vor Bürogebäuden, überall stehen Wächter, das heißt Soldaten oder Angestellte mit einer Waffe, die das Haus behüten. Und ohne diese Wächter käme es mit Sicherheit in Israel noch zu mehr Terroranschlägen, die jetzt schon stattfinden. Ich möchte das Ganze auf vier Bereiche, die wir jetzt nacheinander abarbeiten, runter reduzieren. Und der erste Bereich ist der persönliche Wächter. Jeder muss ein Wächter sein. Jeder. Und das lass uns mal überlegen. In Israel ist praktisch jeder Bürger zugleich ein Wächter. Viele Privatpersonen besitzen Waffen und haben sie auch dabei. Und es ist schon bei Terroranschlägen oftmals so, dass gerade die Bevölkerung eingreift und auch da dann größere Anschläge oder Schlimmeres verhindern kann. Die Soldaten sind auch in ihrer Freizeit unterwegs und haben immer ihre Waffe dabei. Ich habe in Israel sie immer gesehen, die hatten immer ihr Sturmgewehr umgehängt und konnten jederzeit eingreifen. Und die waren nicht im Dienst, wie man sehen konnte, sondern die haben im Supermarkt eingekauft und haben in Gaststätten gesessen. Ich selbst bin in Israel gewesen und wir sind in einem Bus gefahren und wir waren mit einer Jugendgruppe unterwegs und der Leiter, der hat, Zeitung kannst du zwar sehen, aber nicht verstehen, ich kann kein Hebräisch, also weißt du ja die Schlagzeilen nicht. Und dann hat er zu uns gesagt, pass mal auf, versucht mal heute in Deutschland anzurufen, dass die ein Lebenszeichen von uns haben. Es ist nämlich vor uns ein Bus in die Luft geflogen und hinter uns ist ein Bus in die Luft geflogen, wo wir auf der Strecke waren. Und wir haben dann versucht zu telefonieren, ist natürlich klar, die ganze Welt weiß davon und die Leitungen waren hoffnungslos besetzt. Wir konnten überhaupt keinen Kontakt nach Deutschland bekommen übers Telefon. Wir hatten vorne auf dem Sitz neben dem Fahrer, da vorne ist immer so, da sitzt man normal, der Reiseleiter, da saß ein Soldat mit einem Sturmgewehr. Ja, der hat uns, ich weiß nicht, wir waren damals, glaube ich, 40, 50 Leute in dem Bus. Die uns hat er behütet, beschützt und hat das war privat organisiert, das war der Mann von einer Kirchengemeinde, wo wir auch privat untergebracht waren, und der hatte sich bewusst zur Verfügung gestellt und hat gesagt, ich fahre als Beschützer, als Wächter für diese Deutschen mit. Ich lese euch jetzt den Psalm, nein, dem Psalm nicht. Ich lese euch 1. Petrus 5, die Verse 8 und 9 vor. Hört gut zu. Seid nüchtern und wacht, denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlinge. Dem widersteht fest im Glauben und wisst, dass eben dieselbe Leiden über eure Brüder und Schwestern in der Welt kommen. Also wir haben einen Widersacher. Und wir kämpfen ja auch nicht gegen Fleisch und Blut, sondern wir kämpfen gegen die Menschen, die vom Teufel gesteuert werden und gegen uns sind. Und wenn wir noch eins da draufsetzen, das ist der Gläubige, der ständig vom Feind bedroht ist und dessen Ziel ist es. Und das Ziel des Feindes, das finden wir in Johannes 10, Vers 10.
Der Dieb kommt nur, um die Schafe zu stehlen und zu schlachten und um Verderben zu bringen. Ich aber bin gekommen, um ihnen Leben zu bringen. Leben in ganzer Fülle.
Ja. Satan will Familie zerstören, er will unsere Berufung zerstören und er will den Weg mit dem Herrn zerstören. Das sind Dinge, die uns alle betreffen. Wenn wir eine Berufung haben, dann ist das sein Ziel, dass wir davon wegkommen. Und Familien ist etwas, wenn da Satan reinhaut, dann gibt es meistens Zerbruch und das sind ganz schlimme Dinge. Und überhaupt den Weg mit dem Herrn zu stören, das ist etwas, was er gerne und oft versucht. Und da müssen wir standhaft sein. Wir werden eben sehen, wie es weitergeht. Ich habe einen Ausspruch, der in der Welt oft verwendet wird. Er gilt nicht für uns. Ihr hört gut zu. Wenn du irgendwo anrufst und die Leute sehr viel zu tun haben und du eigentlich nicht gleich den richtigen kriegst, dann hörst du oft am Telefon, bei uns ist heute wieder mal der Teufel los. Kennt ihr den Ausspruch? Ja. Bei uns ist der Teufel nicht los. Denn das ist genau das, was die Welt ja sagt. Wenn der Teufel los ist, dann hat er genau das, was in Johannes 10, Vers 10 steht. Dann schlachtet er, dann stiehlt er, und betrügt und beraubt und macht alles, um uns zu zerstören. Aber wir müssen uns auch wieder noch umsehen, es ist nicht nur der Teufel, der Gottes Volk großen Schaden anrichten kann, sondern auch die Schwäche, die wir haben. Und da habe ich einen Bibelvers für euch, den ich vorlese. Wachet und betet, dass ihr nicht in Anfechtung fallt. Aha, die Anfechtung kommt vom Teufel. Der will uns ja gerade wegziehen. Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Da seht ihr diese, das lesen wir in Matthäus 26, Vers 41. Und das lehrt uns Jesus, wo er eben im Gethsemane seine Jünger zurücklässt und er in Todesangst eben sich abwendet, um zu beten. Und als er zurückkommt, schlafen seine Jünger vor ihm ein. Und Jesus lehrt zwei Dinge, die notwendig sind. Dass wir unsere fleischlichen Begehrten überwinden müssen durch Gebet und geistliche Wachsamkeit. Geistliche Wachsamkeit. Und wenn wir das heute sehen, dann sind viele Angriffspunkte, die nur, wenn wir das richtig sehen, einen Mausklick entfernt sind. Und da geht es um perverse und sinnliche und sonstige Verlockungen, die uns immer wieder anbieten. Ich habe so ein Bild, ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ich auf Google gehe, dann ist oben die Zeile, wo ich meinen Suchbegriff eingeben kann. Und wenn ich ein bisschen hochscrolle, sind da 1000 Bilder, die andeuten, irgendwo aufhören und die das spannend machen, dass du anklickst, damit du weiter siehst. Was zum Beispiel, was macht man mit einer Wasserflasche, die man auf den rechten Vordergreifen legt? Interessant, gell? Ich meine, ich weiß inzwischen von anderen, was ich damit mache, aber du bist jetzt geneigt, das anzuklicken. Oder da ist denn so eine Frau, die, wo du nur den Oberkörper siehst und ihr werdet erstaunt sein, was die sonst noch alles macht oder so. Solche Sprüche sind dann da. Und da locken sie uns, einen Mausklick nur entfernt, darauf zu gehen. Und dann hast du irgendwelche Dinge dir eingefangen, was viele Leute machen, die ich auch beraten und vertreten muss, dass die dann plötzlich Rechnungen kriegen für irgendwas, was sie gar nicht bestellt haben, sagen sie. Aber die sind auf diese Falle reingefallen. Und deshalb ist die fleischliche Begierde, die ist eben, wie ich eben sagte, nur ein Mausklick entfernt, wenn du im Internet unterwegs bist und einfach da auf die falschen, feindlichen Dinge einrastest oder dich einklickst. Irrglaube ist für viele auch ein Thema, und ein Irrglaube, den möchte ich an den Anfang stellen. Der Eintritt, hört gut zu, das ist jetzt ganz heftig, der Eintritt in eine Gemeinde, nämlich in Gottes Reich zu kommen, ist kein Eintritt in einen Country Club. Ja, Amen. Es ist so. Das denken viele, die sagen, oh ja, dann habe ich Frieden und Freude, Eierkuchen und habe nette Leute und höre dann auch noch so ein bisschen Gottes Wort. Und das ist das, was ich mir vorgestellt habe. Nein, wir haben uns einer Armee angeschlossen, die im Kriegszustand mit Satan ist.
Ja. Ist es so?
Ist so. Genau. Und wenn wir dieser Krieg, der verschärft sich noch, je näher wir zum Tag des Herrn hinkommen. Das hatte ich vorhin schon gesagt, weil der Satan nur noch eine gewisse Zeitspanne hat, die er erkennt. Der kennt die Bibel ja genau, der kennt sie vielleicht besser als wir. Und er weiß ganz genau, dass seine Zeit abläuft. Und je näher wir an diesen Tag kommen, je eher läuft seine Zeit ab. Also er versucht uns noch richtig zu triezen. Nicht nur zu triezen. Johannes 10, 10. Nicht? Was will er? Klauen, uns ermorden und vieles Negatives mehr. Deshalb spricht Paulus zu seinem Jünger Timotheus Folgendes an. Hör gut zu, was er sagt. 2. Timotheus 2, die Verse 3 bis 4. Was, wie er ihn bezeichnet. 2. 3 bis 4.
Und sei als ein guter Soldat Christi bereit, zusammen mit mir für das Evangelium zu leiden. Kein Soldat, der in den Krieg zieht, lässt sich durch die Dinge des täglichen Lebens von seinen Aufgaben ablenken. Schließlich möchte er, dass der, der ihn angeworben hat, mit ihm zufrieden ist.
Ja, das ist es. Merkt ihr was? Wir sind Soldaten. Und er spricht hier den Leiter an. Aber das gilt nicht nur für Leiter, das gilt für alle. Und das ist etwas, was wir nicht vergessen dürfen. Die eine Sache ist, eine Gefahr zu erkennen. Und die andere ist die richtige Reaktion, die auf diese Gefahr kommt. Denkt an Israel. Die haben die Gefahr erkannt, aber haben falsch reagiert. Und wenn wir das heute machen, dann ist etwas, was wir auch tun müssen. Das heißt, wir müssen es ernst nehmen und die richtige Entscheidung treffen, wenn wir im Kampf sind, als Soldaten. Und eine Sache, die ist ganz wichtig, kannst du noch bei Epheser 6, 14 bis 17 vorlesen. Das müssen wir tun.
Stellt euch also entschlossen zum Kampf auf. Bindet den Gürtel der Wahrheit um eure Hüften. Legt den Brustpanzer der Gerechtigkeit an. Und tragt an den Füßen das Schuhwerk der Bereitschaft, das Evangelium des Friedens zu verbreiten. Zusätzlich zu all dem ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr jeden Brandpfeil unschädlich machen könnt, den der Böse gegen euch abschießt. Setzt den Helm der Rettung auf und greift zu dem Schwert, das der Heilige Geist euch gibt. Dieses Schwert ist das Wort Gottes.
6 Dinge, die wir anlegen sollen. Und es heißt, legt sie an. Und wenn man den Text genau übersetzt, heißt es, habt sie angelegt. Das heißt, ich schlafe auch nachts mit dieser Rüstung, weil der Teufel nämlich auch nachts uns angreifen will. Und wenn wir nachts die Rüstung nicht anhaben, dann können wir da auch Schaden nehmen. Ist das so? Und deshalb habt angezogen. Und deshalb sage ich nicht immer, zieht die Waffenrüstung an als Soldaten. Überleg mal. Okay? Wir sind hier kein Country-Club. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir das wissen und dass wir auch vorbereitet sind. Der zweite Punkt, habt ihr noch die erste Überschrift im Kopf, wie die hieß? Persönliche Wächter waren das. Jetzt kommt der Wächter der Gemeinschaft. Und das ist ganz wichtig. Wir sind dazu berufen, Wächter für Menschen um uns herum zu sein. Für Familien, für Brüder und Schwestern im Herrn und sogar für unsere Nation. Für die Stadt auch und fürs Land und für die Nation. Es gibt einen Bereich, der besonders für die Leiter und Ältesten der Gemeinde aufgeschrieben steht und den habe ich seit Jahren fest im Kopf und ich muss ihn mir immer wieder vorhalten und ich schlage ihn auch immer wieder auf, weil es ganz wichtig ist, dass wir wachsam sein müssen. Jesus, als auch die Apostel, warnen davor, dass wir in der Endzeit Täuschungen unterliegen. Einfache Lehren. Das heißt in der Bibel, die in den Ohren kitzeln, die Leute hören wollen, die haben keine Substanz und die brauchen wir nicht. Paulus schreibt dazu, so habt nun Acht auf euch selbst und auf die Herde, ist an Leiter geschrieben, hatte ich gesagt, denn das weiß ich, dass nach meinem Abschied reißende Wölfe zu euch kommen, die Herde nicht verschonen werden, auch aus ihrer Mitte werden Männer aufstehen, die Verkehrtes reden. Apostelgeschichte 20. 28, 31 und dann heißt es weiter, darum seid wachsam. Also es können auch aus der Mitte, habe ich alles schon erlebt, Leute aufstehen, die Verkehrtes reden. Und da ist einfach auch wichtig, dass wir sie entlarven und ja, mit ihnen so umgehen, dass sie sich verändern. Nicht rausschmeißen, verändern müssen sie sich. Und das ist das, wo wir alle für die Gemeinschaft da sind. Und dann gibt es einen ganz wichtigen Vers, der mir immer wieder ins Herz geht. Das ist, da Paulus ermahnt den Timotheus. Hab Acht auf dich selbst und auf die Lehre. Beharre in diesen Stücken, denn wenn du das tust, wirst du dich selbst retten und die dich hören. Das heißt, es ist eine Verpflichtung für Leiter, dass sie wirklich das richtige Wort bringen, dass es nicht in den Ohren kitzelt, dass sie, ihr kennt ja immer, ich bin lange weg von meinen Steckenpferdpredigten, die so lustig und schön sind und spannend, sondern dass es wirklich um das Wort Gottes geht, das uns schützen soll, das über uns wacht, weil wir es ernst nehmen und zu Wächtern werden. Die Warnung weist nämlich darauf hin, und jetzt wird es ganz krass und wichtig, die Warnung weist darauf hin, dass nicht nur andere sich irren können. Achte auf dich selbst, sagt Paulus. Okay? Christen, die glauben, dass sie nicht irregeführt werden können, Doppelpunkt, sind bereits irregeführt.
Stimmt.
Das müsst ihr euch runtergehen lassen. Christen, die sagen, mich kann keiner irre führen, ich werde nie irre geführt, die sind schon in der Irre. Die sind schon weg vom Tisch. Wir alle müssen aufpassen und uns täglich in das Wort Gottes und in das Gebet vertiefen. Ich gebe euch mal die Bibelstelle vom 1. Korinther 23, Vers 5. Da heißt es, dass im Tempel in Jerusalem unter anderen 30.000 Leute sind da genannt, die das und jenes tun. Und unter ihnen sind 4.000 Leviten als Torwächter aufgestellt, die nur aufpassen auf das Tor. Und wir heute, wir brauchen keine körperlich starken Türsteher. Ich denke immer so, Entschuldigung, das ist nicht mein Gebiet. Ich habe St. Pauli immer gemieden, aber da stehen sie. Gell? Da stehen die oder vor jeder Disco stehen heute die Türsteher. Das ist so. Okay. Schwarzen Anzug und Colt an der Seite. Die brauchen wir nicht, um die falschen Leute von den Gottesdiensten fernzuhalten, brauchen wir sie nicht, sondern wir brauchen Menschen, die Geistunterscheidungen für wichtig erachten und die Geistunterscheidung auch anwenden können. Die verhindern, dass falsche weltliche Einflüsse in unsere Kirchen eindringen. Und da haben wir viele Beispiele, auf die möchte ich gar nicht hin, was alles schon in Kirchen eingezogen ist. Und das ist am Wort Gottes vorbeigezogen, weil kein Wächter da war. Stimmt's?
Amen.
Kennen wir alle. Ja, will ich nicht aufzählen. Das Hauptwerk der Türsteher oder der Torwächter besteht nicht darin, eine gemütliche Atmosphäre für den Gottesdienst mit den richtigen Leuten zu schaffen, sondern der Türsteher, der Torwächter, sorgt dafür, dass Gottes herrliche Gegenwart in seinem eigenen Haus willkommen ist. Das sind auch Kernsätze, dass Gott hier ist, dass der Heilige Geist hier ist, dass Jesus durch uns persönlich anwesend ist. Ist es so? Amen. Wir brauchen keine besucherfreundlichen Kirchen, wir brauchen gottesfreundliche. Und wenn wir das haben, dann werden wir auch wahrgenommen und dann ist die Kirche ein Magnet und dann hören die Leute auch zu. Ich merke das besonders bei Essen am Samstag. Habt ihr mal gemerkt, wie die Leute andächtig zuhören? Ich bin begeistert davon. Zuerst haben sie mir gedacht, ja, was redet der da? Aber inzwischen haben sie mir ja sogar geschrieben, dass ich da einen Fanclub habe. Nicht, ich nicht. Das ist Gottes Wort. Hallo. Das Gottes Wort, was richtig geschnitten rüberkommt. Und das ist wichtig. Und das reinzubringen in die Gemeinschaft, das können wir als Wächter machen, damit nichts Falsches reinkommt. Es ist sowieso vieles Falsches unterwegs. Wir kommen zum dritten. Das sind die prophetischen Wächter. Wir haben in Hesekiel 3, Vers 16, hat Conny vorhin schon vorgelesen, dass die Wächter damals berufen sind, für das Volk Israel zu sein. Und ihre Aufgabe war es, über den geistlichen Zustand Israels zu wachen und sie zu mahnen. Das kam nicht immer gut an, weil sie mit dem Volk oftmals auf falschen Wegen waren und die Propheten haben von Gott gehört und das hat das Volk in die negiert, einfach in den Wind geschlagen und das war eben nicht das Richtige. Aber sie dienen ebenso auf der, diese Wächter dienen ebenso auf der nationalen Ebene. Sie warnten Israel vor drohenden Gefahren und übermittelten dann, wenn die Gefahr da war, himmlische Strategien, dass sie aus diesem Zustand wieder rauskommen. Gott hat ihnen dann immer geholfen. Sie sind erstmal in diese Situation gekommen, weil sie einfach ungehorsam waren und sich abgewendet haben. Aber Gott hat ihnen trotzdem immer wieder geholfen. Und da war es auch wichtig, dass diese Wächter wieder das Sprachrohr für das Volk sind. Diese Wächter zeigten, was verändert werden musste und erläuterten Gottes Plan. Und wer dann zuhört, das geht auch heute. Das ist genau das, was wir heute haben. Und auch heute gehört zur Aufgabe des Wächters, dass sie die Zeit erkennen. Dass sie, wir wissen, in welcher Zeit wir sind. Und in der 1. Chronik 12, Vers 33 heißt es, erkannte und wusste, was Israel zu jeder Zeit tun sollte. Israel sollte bestimmte Sachen tun. Und das müssen wir als Leib Christi heute auch wissen. Der Leib Christi braucht heute Menschen, die genau das erkennen, dass sie erkennen, was jetzt zu tun ist, in dieser Zeit. Und es auch publik zu machen. Und wir haben zurzeit etwas, das muss man einfach sich klar vor Augen führen durch diese Situation, auch besonders in Israel. Dadurch erkennen wir gerade, habt ihr mal, wenn so die Eurasische Platte sich an der Nachbarplatte scheuert? Das sind seismische Verschiebungen, wie wir das nennen. Und das geht so lange, bis irgendwas mal kracht, weil da ist ein dicker Brocken im Weg und der muss weg und dann kracht es und dann gibt es ein Erdbeben. Und diese seismischen Verschiebungen, die sind im Augenblick in der geistlichen Welt vorhanden und es muss irgendwann ein Erdbeben geben. Und wie einst bei Daniel müssen die Wächter verstehen, dass unsere Welt weniger von Politikern als mehr von Doppelpunkt regiert werden. Ich lese euch den Epheser 6, Vers 12 vor. Mächtigen und Gewalten, dem Herrn der Welt, die über diese Finsternis herrschen, den bösen Geistern unter den Himmeln. Das ist das, was heute bei uns tobt und gegen die wir kämpfen müssen. Das ist das, was im ersten und zweiten Himmel ist. Ihr habt oft auch bei Daniel, wo der Engelsfürst nicht durchkommt, weil er zwischen den Engelsfürst von Persien und so weiter kämpfen musste. Und dann musste erst Michael kommen, ihm zu helfen. Da tobt etwas heute, weil die negativen Mächte wissen, dass irgendwann Schluss ist. Und ich sage euch eins, wir haben ja letztens darüber gesprochen, der Antichrist scharrt schon mit den Hufen. Ja? Der sucht schon die Startlöcher. Wir müssen uns überlegen, wie wir zu diesen Erkenntnissen kommen, wie wir zu dieser Intelligenz und zu diesen Erkenntnissen kommen. Das schaffen wir nur durch Gebet und Fürbitte. Und der Heilige Geist muss uns helfen. Ohne den Heiligen Geist können wir nichts erreichen. Und noch etwas. In der islamischen Welt von unseren Tagen heute gibt es große Umwälzungen. In den letzten Jahrzehnten sind viele, viele Moslems zu Jesus gekommen. Haben sie zu Jesus gefunden und ihn als Erlöser angenommen. Überdurchschnittlich hoch sind die Zahlen, die natürlich im Verborgenen sind, aber sie werden uns immer übermittelt durch Institutionen, die dort arbeiten. Aber, und jetzt kommt das Aber, wir erleben die gleiche Explosion bei den Radikalen und das nicht nur im Nahen Osten. Die Radikalen sind auch in der ganzen Welt dabei, sich weltweit zu manifestieren. Und auch heute werden Wächter gebraucht, um die Zeit einzuschätzen, Einsichten und Strategien für die Kirche zu vermitteln. Die größte Veränderung wird sein, wenn Israel wiederhergestellt ist. Und wir wissen alle, wenn Israel in Frieden lebt, wird die Entrückung kommen. Israel ist also ein wichtiger Teil unseres Lebens, weil wir das vielleicht noch erleben. Aber wir sagen, wie kann in Israel Frieden sein? Was im Augenblick dort tobt, ist Krieg. Und das Wort drückt es prophetisch aus für uns, dass wir wissen, die Veränderung wird kommen. Und diese Wiederherstellung Israels wird eine massive Auswirkung auf unsere Kirche haben. Und davon hängt, wie ich schon sagte, auch die Wiederkunft des Herrn ab und unsere Entrückung. Und das wird von den meisten Kirchen überhaupt nicht angesprochen. Es wird negiert und es wird auch gar nicht behandelt. Und das ist eigentlich schade. Habakuk, der lebte auch schon in einer Zeit gewaltiger Erschütterungen und er traf eine strategische Entscheidung. Und jetzt schauen wir wieder mal auf den Turm, auf den Wachturm. Auf meiner Warte will ich stehen und mich auf meinen Turm stellen und Ausschau halten und sehen, was er mir sagen und antworten werde auf das, was ich ihm vorgehalten habe. Habakuk 2, Vers 1. Wenn wir Gott etwas vorhalten, heißt es hier, das ist eigentlich bei uns heute so ein Negativer, ich halte dir mal was vor, gell? Dann kriegst du also was zu hören, das ist negativ. Nein. Wir haben, ja gut, es kann natürlich auch sein, dass wir Gott was vorhalten, indem wir sagen, was soll das, nicht? Wie kommt das überhaupt, was jetzt im Augenblick passiert? Also auch ihm wichtige, vielleicht schwierige Fragen stellen. Aber er sagt eben, dass wir wachen müssen und auch das Wort des Herrn für unsere Zeit annehmen, damit wir strategisch beten können. Das ist ja auch wichtig. Nicht einfach ein Gebet sprechen, was verpufft, sondern wirklich beten, was strategisch für Israel wichtig ist. Das lesen wir natürlich ganz klar in Gottes Wort, dass unsere wichtigste Aufgabe ist, uns auf das Kommen des Herrn vorzubereiten. Und in Matthäus, in vielen Stellen wird ja davon gesagt, dass eben die Zeit uns nicht bekannt ist. Und Paulus schreibt dazu im 1. Thessalonicher 5, Vers 2 bis 6, denn ihr wisst selbst genau, dass der Tag des Herrn kommt wie ein Dieb in der Nacht. Wenn sie sagen Friede und Sicherheit, dann überfällt sie schnell das Verderben. So lasst uns nun nicht schlafen wie die anderen, sondern lasst uns wachen und nüchtern sein. Da ist wieder der Wächter drin. Und da in diesem Zusammenhang denke ich an die wie viele 7 Jungfrauen oder wie viele sind es, die mit ihren Öllämpchen gehen. Und die einen haben wenig Öl vorgehalten und die anderen haben vorgesorgt und haben genügend Öl und die wollen jetzt, die kein Öl mehr haben wollen, jetzt von den anderen was abhaben. Das ist doch unsere Glaubenssituation, unsere Einstellung zu Gott, wie wir mit Gottes Wort umgehen und wie wir im Gebet mit ihm verbunden sind. Und wenn wir das tun, dann ist sichergestellt, dass wir auch zu den Jungfrauen gehören, die mit dem Öllämpchen gut versorgt sind. Wachsam zu sein bedeutet, dass wir den Heiligen Geist jeden Tag auf neue einladen. Und wenn zu uns gesprochen wird, sollen wir es annehmen und sollen unseren Lebensstil durch Gebet und Bibelstudium ausrichten. Der vierte Punkt ist ganz kurz. Die Wächter, die aufgestellt werden, sind in Jesaja 62 aufgeführt. Und da kommen wir zu einem Thema. Wir haben nämlich die Wächter, zu denen gehören wir auch, weil wir einmal im Monat am ersten Mittwoch als Wächter für Jerusalem auftreten und das Gebet, was vom ICEJ uns rübergeschickt wird, beten wir. Und das ist weltweit, das ist eine Armee, wenn man das so will. Wenn wir von Soldaten nochmal sprechen, dann betet am ersten Mittwoch in jedem Monat nachmittags eine Armee für das, was ich euch jetzt aus Jesaja 62, 6 bis 7 vorlese. O Jerusalem, ich will Wächter über deine Mauern bestellen, die den ganzen Tag und die ganze Nacht nicht mehr schweigen sollen, die ihr den Herrn erinnern sollt, ohne euch Ruhe zu gönnen. Lasst ihm keine Ruhe, bis er Jerusalem wieder aufrichte und es setze zum Lobpreis auf Erden. Die Wächter haben 2 Funktionen. Einmal, sie sollen mahnen, dass die Gemeinschaft wachsam ist. Und zum anderen, dass sie Gott an die Verheißungen, die er ja schon gegeben hat, erinnern. Das ist eigentlich sehr mutig, denn Gott vergisst seine Verheißungen mit Sicherheit nie. Aber wir erinnern ihn trotzdem wieder dran. Die Conny hat immer so einen schönen Spruch, die Witwe, die vor dem Richter steht und immer wieder penzt und immer wieder penzt und am Ende sagt er, ich will meine Ruhe haben, ich gebe es ihr. Nicht? Das ist vielleicht ein Vergleich, der etwas hinkt, aber wenn man immer wieder kommt, dann sagt Gott, ja okay, ich mach's. Gell? Und die vollständige Wiederherstellung Jerusalems, das ist bis sie die endgültige Bestimmung erreicht, das ist eben Gottes Plan. Und das erreichen wir durch Wachen und Beten und das geht damit Hand in Hand. Dieser Wachturm, den wir hier vorne sehen, der ist in Yad Hashmonah aufgestellt. Ein uralter, aus Felsen gemauerter Wachturm mit einer Plattform obendrauf, die auch überdacht ist. Und das zeigt eigentlich genau, dass man in das Tal hineinschauen kann, in das Gebirge. Und wenn von dort der Feind kommt, wird es wahrgenommen. Die betenden Wächter, die verbringen große Taten. Und durch das Gebet können wir viel verändern. Deshalb beten wir auch das Jesaja 62 Gebet. Und da möchte ich euch eigentlich dazu auffordern, dass wir persönliche Wächter werden, nicht nur für Israel, sondern auch unser persönliches Leben als Wächter mit zu beschützen, würde ich sagen, oder zu beeinflussen. Ein Wächter beeinflusst ja auch, dass wir für unsere Familien beten, für die Gemeinschaft hier und in die uns ja der Herr gestellt hat. Und dass wir eben durch das Wächtersein eben einerseits beschützen, aber auch andererseits segnen. Und damit können wir uns diesen Wächtern anschließen, die wir in kritischen Zeiten ja auch, wie damals in Israel, auch heute wieder sehen. Und wenn wir heute genauso da sind, dann kann man sagen, wir brauchen heute genau diese Wächter und lass uns doch Wächter sein. Machen wir das Jahr 24 zu einem Jahr der Wächter. Amen. Ja, ich segne unsere Zuhörer draußen im Internet einmal und auch die Trema-Gemeinde und ich wünsche euch eine gesegnete Woche. Wir gehen auf Ostern zu und da freue ich mich schon drauf. Wir werden sicher ein kurzes Wort am Karfreitag sprechen und Ostersonntag werden wir was feiern?
Die Auferstehung
unseres Herrn. Halleluja. Amen. Amen.